Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Hitzeschaden am Landschaftsbild. Historische Parks und der Klimawandel. Ein Feature von Ernst Ludwig von Aster.
Es ist der erhabenste Anblick, den unsere norddeutsche Ebene gewähren kann.
Wilhelm Benke, Bürgerparksbetrachtungen, 1866.
Wenn auf eine ausgedehnte Wiesenfläche, rings von Bäumen gefasst, mit wenigen Gruppen unserer Waldhölzer bestellt, im Abendlicht, breite Schlagschatten wechselnd mit ebenso breiten Streiflichtern fallen und man das Ganze von einem nur wenig erhöhten Standpunkt überblicken kann. Ich hatte das Glück, ein solches Spiel von Licht und Schatten auf saftiger Wiesenbahn mehrmals im Auegarten in Kassel zu treffen. Ich konnte mich nicht trennen von dem wunderschönen Bilde, solange die untergehende Sonne es malte.
Wenn Michael Rode mehr als 150 Jahre später in Potsdam aus dem Fenster blickt, dann hat der Gärtner und Professor auch ein Stück Parkgeschichte vor Augen.
Der Blick geht auf die Weinterrassen und auf die Friedenskirche hier. Aber es ist eigentlich der Ort das Entscheidende, dass man eigentlich mitten im Parkhaus sitzt. Ne?
Als Gartendirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, zuständig für Sanssouci und 14 weitere Gärten und Parks. Seit 16 Jahren versucht Rode, das UNESCO-Weltkulturerbe zu erhalten. Rund 800 Hektar Gartengeschichte. Kein einfaches Erbe. Nach 3 Dürrejahren und einigen schweren Stürmen.
Der Schaden ist schon da. Und wir stellen fest, dass mehr Bäume aufgeben, als wir dachten. Also einfach nicht mehr austreiben, zu viel Totäste abgeworfen haben. Wir mussten große Bereiche in Babelsberg, aber auch in Sanssouci komplett sperren über Wochen.
Alte Bäume werfen ihre Äste ab. Eine Selbstamputation im Überlebenskampf. Der sogenannte Totholzanfall hat sich im letzten Jahr verdoppelt, sagt der Gartendirektor. Pro Hektar ein toter Baum und ein schwer geschädigter. Tendenz weiter steigend. Das ist zurzeit Rodes Faustformel. Die Klimaänderungen der Gegenwart treffen auf die Gehölze der Vergangenheit. Und die haben den Änderungen immer weniger entgegenzusetzen. Michael Rode greift zu Jacke und Pfeife, bitte zum Rundgang.
So, achso, ich mach mal dazu. Moment. Nehmen Sie mal die Tür. Dann. Wir müssen einfach durch den Park gehen und dann werden wir mit einem Mal sehen, welche Bäume eigentlich sich sehr schwer tun.
Dutzende Touristen schlendern über die Allee, vom grünen Gitter Richtung Schloss. Der Gartendirektor macht 10 Schritte nach rechts. Im Spalier der Kastanien klafft unübersehbar eine Lücke. 2 Bäume fehlen. Sie haben den Klimastress im letzten Jahr nicht überlebt.
Das ist sehr bedauerlich. Wenn man Bäume aus der Allee entnimmt, ist es sehr schwer zu entscheiden, pflanze ich sie nach, wir werden es tun. Aber das einheitliche Bild der Allee wackelt ein bisschen. Ne? Und wir müssen sehen, dass die Wirkung da ist.
Es wird Jahre dauern, bis die Lücke in der Allee geschlossen ist. Fraglich auch, ob die anderen Kastanien überleben. Rode geht weiter, Richtung Weinterrassen. Nachpflanzen ist im historischen Park wie nachzeichnen, sagt er. Das Landschaftsgemälde an Schadstellen möglichst originalgetreu restaurieren. Die Gartengeschichte lebendig halten.
Die Gärten verändern sich natürlich auch, wie die Natur sich ständig anpassen muss. Aber manche Bäume sind in der Tat 300 Jahre alt und älter, die hier im Park noch sind. Und die haben schon viel erlebt. Zu Friedrichszeiten war es mal ein bisschen kühler, eine kleinere Eiszeit gewesen. Es gab auch trockene Jahre. Mein Vorvorgänger hatte mal notiert, es war ein afrikanischer Sommer, beispielsweise in den 70er Jahren. Es gab auch mal einen Mordssturm. Aber wir haben jetzt einfach die Extreme.
Rode bleibt stehen, deutet nach links, auf eine Baumgruppe. Gartenkunst nach Plan. Nichts ist im Park dem Zufall überlassen. Bäume öffnen und versperren Sichtachsen, setzen Farbakzente. Die aber werden immer schwächer.
Was Sie hier sehen, ist, dass die Baumkronen lichter werden. Das sehen Sie an der Belaubung, Sie sehen es auch an den Großästen, die sich verzweigen. Sehen Sie da oben die Lücken? Das betrifft die Rotbuchen, das betrifft auch die Eichen. Das heißt, sie sind nicht mehr voll. Die werfen Äste ab.
Das Landschaftsbild verblasst, zeigt stellenweise Risse. Zu viel Hitze, zu wenig Wasser, sinkender Grundwasserspiegel, steigender Schädlingsbefall.
Gucken wir, die Platane ist der zweite Austrieb. Sie sehen noch den ersten, hängen noch die vertrockneten Blätter dran. Die tun sich wahnsinnig schwer. Aber wenn Sie sich die Linde da angucken, beispielsweise, wie sagte Wilhelm Busch, jeder legt noch schnell ein Ei und holt ihn der Tod herbei. Ne? Voller Blüte, wirft Äste ab, total Licht.
Verheerende Schäden in den historischen Gärten zeichnen sich ab, warnt der Verein Schlösser und Gärten Deutschland und listet Hiobsbotschaften auf. Schloss Benrath, Düsseldorf, 67 gefällte Bäume im Frühjahr 2020, mehr als 40 auf der Fällliste. Herrenhäusergärten in Niedersachsen, 30% mehr Totholz. Die Regenwasserzisternen für die Pflanzensammlungen waren bereits im April leer. Der Park Branitz in Brandenburg, Notbewässerung seit dem Frühjahr. Im April fielen dort lediglich 3% der sonst normalen Regenmenge. In den Gärten der Welt deutet Beate Räuber auf eine große Karte. Erst auf Australien, dann auf Thailand, auf Großbritannien, auf China. Gartenkultur international. Mehr als eine 500.000 Besucher kommen dafür jedes Jahr in den Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf, bestaunen die Gartentraditionen aus 5 Kontinenten, auf knapp 45 Hektar und werfen einen Blick in die Zukunft.
Denn wir haben zum Beispiel in den einzelnen Gärten oder Gartenanlagen Gehölze, die bei uns jetzt empfohlen werden als Klimabaum. Die zeige ich Ihnen dann gleich.
Beate Räuber ist Gärtnerin und Landschaftsarchitektin. Sie hat die Gärten der Welt von Anfang an mit aufgebaut. Heute ist Räuber Gartenbotschafterin und lädt zur Rundtour.
Das ist ein Golfkart. Das ist auch etwas, was ganz viel mit einem Umdenkungsprozess natürlich zu tun hat, auch innerhalb der Gärten der Welt. Unsere Pflegefirmen arbeiten jetzt zum großen Teil wirklich mit akkubetriebenen Geräten, damit A, natürlich die Lautstärke sehr reduziert ist, aber B, auch das Klima einfach weniger belastet wird.
Klimaschutz im Kleinen. Für die Gärten der Welt. Räuber drückt aufs Pedal, rollt abgasfrei Richtung Australien.
Was erstaunlich ist in diesem Garten Australiens, dort gibt es ja Eukalyptus und der wächst auch bei uns. Der wächst als Sämling und das, was fast aussieht wie eine Weide, ist nämlich keine Weide, sondern ein Eukalyptus. Und der ist ja relativ groß und sehr wüchsig.
Knapp 370 Kilometer westlich in Bremen greift Tim Großmann zum Regenschirm, blickt kurz in den Himmel über dem Bürgerpark.
Wir lauern natürlich alle auf Regen, weil Bremen hat hier selber die letzten Tage kaum was abgekriegt. Samstag sollte ja großes Gewitter, Unwetter, ja, war nichts, ne? Drei Tropfen.
Wieder mal zu wenig für die Pflanzen in seinem Park. Seit 8 Jahren ist Großmann hier Direktor. Dafür ist der Landschaftsarchitekt vom Rhein an die Weser gewechselt. Bürgerparkdirektor, das ist ein deutschlandweit einmaliger Job. Pflanzen und Finanzen, Park und Öffentlichkeit, das ist in der Hansestadt aufs Engste verwoben.
Wir sind so gesehen die größte komplett privat finanzierte Parkanlage, mindestens in Deutschland, wenn nicht sogar europaweit, mit über 200 Hektar. Und werden also seit unserer Gründung ausschließlich durch private Zuwendungen finanziert.
Historisch betrachtet ist der Park eine bürgerlich-revolutionäre Gartenanlage. Hier ließen nicht Könige oder Fürsten einen Landschaftsgarten anlegen, sondern Bremer Kaufleute und Bürger. Bürgersinn und Gartenkunst vereinigten sich vor mehr als 150 Jahren. Das Motto steht noch heute auf einem Stein graviert. Für Herr und Gesind, Mann, Weib und Kind. Zu Nutz und Freud für alle Zeit. Grün für die gesamte Gesellschaft. Das war die Idee. Doch in Corona-Zeiten stieß selbst der große Bürgerpark an seine Grenzen.
An einem Mittwochvormittag oder Donnerstagvormittag, wo man normal gesagt hat, klar, alle sind bei der Arbeit oder so, sie konnten hier vor Menschen nicht treten. Und es war unglaublich. Also das war der Hammer. Das war echt der Hammer.
Die Corona-Pandemie sorgte für einen regelrechten Run ins Grüne. 80% mehr Besucher als zuvor kamen in den Bürgerpark, ergab eine Auswertung der Bewegungsdaten. Besucheransturm und Klimastress, beides zusammen hat deutliche Spuren hinterlassen. Bei den am Wegesrand kümmernden Bodendeckern, die sonst mit ihrem dichten, handhohen Grün sogar weggeworfene Flaschen verdecken, machen sich nun Lücken schmerzlich bemerkbar.
Oder bestimmte Bodendecker, die es seit Jahrzehnten hier gegeben hat, die man schön pflanzen konnte. Die nehmen im Herbst das Laub auf, es sieht alles immer ordentlich aus. Die sterben uns auf einmal weg. Oder sie müssen permanent bewässert werden, was natürlich am Ende des Tages immer Geld kostet. Das sind so Sachen, so eins zum anderen, was einen unheimlich beschäftigt. Es kommt aus jeder Ecke und man weiß nicht, was kommt als nächste Überraschung auf einen zu.
Seit 2 Jahren geht das so, mit den Überraschungen, die selten Anlass zur Freude bieten. Der Landschaftsarchitekt bleibt stehen, lässt den Blick über eine große Wiese schweifen. Mächtige Buchen stehen am Rand. Auf den Wiesen zeichnen sich dunkle Flecken ab.
Das sind Bereiche, die sich jetzt die letzten Jahre einfach abgesenkt haben. Was auf der Wiese natürlich unproblematisch ist. Aber wenn wir eben so Bereiche haben, die sich dann teilweise um 15, 20 Zentimeter abgesenkt haben, kann sich jeder vorstellen, unter einem Bauwerk ist das dann schon eine Menge.
Der Untergrund im Bürgerpark ist von zahllosen Torfschichten durchzogen. Ein natürlicher geologischer Wasserspeicher. Doch nach den ausgedehnten Trockenperioden zieht er sich zusammen und bringt die Oberfläche in Bewegung.
Wir hatten im ersten Jahr 2018 an einer Brücke, da konnten wir im August wirklich im Wochentakt zugucken, wie dort Fugen aufgerissen sind, dass sie hinter die Finger reinstecken konnten.
Ein Park in Bewegung, im Untergrund und an der Oberfläche, wo zurzeit kaum noch etwas ist, wie es einmal war.
Der hat geplant, wie man das so machte und auch heute noch macht.
Silvia Butenschön folgt berufsbedingt den Spuren der Garten- und Landschaftsarchitekten. Über den Bremer Bürgerpark hat sie geforscht. Nun spaziert sie durch den Berliner Tiergarten, auf den Spuren von Peter Josef Lenné. Für die Wissenschaftlerin ein Forschungsausflug in der Mittagspause. Die Landschaftsarchitektin unterrichtet gleich um die Ecke an der TU Berlin Gartenkulturgeschichte und Gartendenkmalpflege.
Er hat seine Planung vorgenommen nach den Modevorstellungen, nach den Gestaltungsvorstellungen seiner Zeit und von ihm ganz speziell. Und hat in diese Gehölzbestände beispielsweise auch große Wiesenflächen hineingelegt. Und da war ihm schon klar, dass das nicht die natürliche Vegetation ist an diesem Ort, sondern dass man das intensiv vorbereiten und pflegen muss, um es als Wiesen installieren zu können und erhalten zu können.
Landschaftsarchitektur. Mit der Natur Neues schaffen, um es dann kontrolliert zu erhalten. Moorerde herankarren, um Wiesenflächen auch auf Sandboden wachsen zu lassen. Ein neues Bild zu erzeugen, was auf natürlichem Weg hier nie entstanden wäre. Die Rasenflächen haben im Tiergarten die Zeit überdauert. Anders als die meisten Bäume. Das Gros der Gehölze, die heute hier Schatten spenden, ist jünger als 80 Jahre.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs oder in den Ende der 40er Jahre waren noch wenige hundert Einzelbäume erhalten. Und wenn man die zeitgenössischen Fotos sieht, sieht man, dass das quasi eine große innerstädtische Brache war, die dann in den Anfangszeiten für den Kartoffelanbau genutzt wurde und dergleichen. Also da sah das gänzlich anders aus, als wir das heute jetzt erleben.
Vom Kartoffelacker zum Stadtpark in knapp 75 Jahren. Die Wege und die Anlage des Parks, die Gesamtgestaltung aber, tragen nach wie vor Lennés Handschrift. Allerdings, einige Grundprinzipien der damaligen Parkgestaltung haben es nicht in die Neuzeit geschafft.
Aber das war ganz selbstverständlich, dass man zur Anlage eines Parks auch eine Baumschule mit angelegt hat.
Das spart Geld und tut den Gehölzen gut.
Weil die sich natürlich in der Kindheit und Jugend, sozusagen, also in ihrem Wachstum, auf die Standortbedingungen einstellen und deswegen dann umso besser wachsen und umso besser einsatzfähig sind für die Gestaltung der Parkanlage. als wenn man von weit her, von anderem Boden, aus anderen Klimaverhältnissen, sich die Bäume anschafft und kauft.
Die Zeit der parkeigenen Baumschulen war schon Ende des 19. Jahrhunderts vorbei. Da übernahmen private Baumschulen die Zuchtarbeit, aus Kostengründen. Neupflanzungen mussten sich nun an die Parkumgebung gewöhnen. Eine Schwächung der Baumsubstanz, glaubt Silvia Butenschön. Ansätze zur Nachhaltigkeit im Umgang mit historischen Gärten, so heißt dann auch eine ihrer wissenschaftlichen Arbeiten. Ein Blick zurück für die Zukunft. Wie die Widerstandskraft der historischen Gärten gestärkt werden kann.
Gerade die Baumschulproduktion vor Ort ist ein gutes Beispiel dafür. Die Art und Weise der Pflege im Sinne von Kreisläufen innerhalb des Systems wäre natürlich ein weiteres Beispiel für so einen nachhaltigen Umgang, sag ich mal, mit den historischen Parkanlagen. Auch da sieht man beim Blick in die Geschichte, dass man natürlich früher nicht irgendwo Dünger gekauft hat und sein altes Holz oder den Schnitt von den Wiesen irgendwie verkauft hat oder abgefahren hat, sondern dass man versucht hat, innerhalb der Parkanlage eben alles zu verwenden und damit auch die Nährstoffe vor Ort zu halten.
Das Wirtschaften in natürlichen Kreisläufen stärkt das gesamte Parksystem. Eine alte Erkenntnis, die jetzt langsam wieder ihren Weg ins Parkmanagement findet. In den Gärten der Welt hat Parkbotschafterin Räuber Australien hinter sich gelassen. Vorbei geht es am libanesischen und englischen Garten.
Die Erfahrung, die wir machen durften mit Bambus, ist eine hervorragende. Sie werden im gesamten Parkbild immer wieder besondere oder bestimmte Bambusarten sehen, die wirklich im chinesischen Garten, im koreanischen Garten überall eine so große Wüchsigkeit zeigen, dass wir ständig schneiden müssen.
Weiter geht es. Erst Südafrika, dann Thailand. Eine kümmernde Felsenbirne steht am Wegesrand. Wahrscheinlich ist es hier zu windig, sagt die Landschaftsarchitektin. Wassermangel kann es nicht sein.
Durch unsere Tiefbrunnen fällt uns einiges leichter als sicherlich in dem städtischen Grün. Und insbesondere durch die sehr intensive Pflege, die wir ja doch leisten können, fällt es uns unter Umständen leichter, Gehölze an schwierigen Standorten zu halten, aber trotzdem auch nicht an allen.
Als nächstes der chinesische Garten. Neben dem Bambus kam aus Asien noch ein weiterer Vertreter, der sich hier sehr gut entwickelt. Der Amberbaum.
Der Liquidamba zum Beispiel ist auch ein sehr, sehr guter Stadtbaum, der nach anfänglichen Schwierigkeiten ein sehr, sehr wertvolles Gehölz werden kann, der zudem ja noch eine wahnsinnig tolle Herbstfärbung hat. Das ist ja ein Farbspektrum von quietschgelb bis feuerorange. Ganz, ganz toll, der dadurch natürlich auch nochmal bestimmte Gestaltungskriterien aufzeigt.
Nur wenige Kilometer entfernt stapft Manfred Forstreuter mit schweren Schuhen über den staubtrockenen Boden. Durch seine Buchenplantage. Ordentlich aufgereiht kümmern die mannshohen Bäume vor sich hin.
Hier standen 1500 Buchen aus dem Botanischen Garten, die aber nicht bewässert wurden. Ja, die hier auf diese Fläche gesetzt worden sind und einige haben überlebt. Und die Frage ist, ist das Zufall? Wir haben hier etwa von 1500 Pflanzen, also von 100% der Pflanzen, vielleicht 10% übrig gehalten. Die anderen sind verstorben, so sage ich mal.
Ein kontrolliertes Baumsterben. Der Untergrund ist Sandboden, das Grundwasser weit weg, hier am Rande des Grunewalds. Es sind harte Bedingungen für die Bäume, aber ein optimales Terrain für den Biologen. Forstreuter sucht die Klimabuche, den Hoffnungsträger für die Hitzezeit. Seit 3 Jahrzehnten forscht er an den Baumbeständen aus ganz Europa. Aus mehr als 45 Regionen kommen Forstreuters Buchen, vom Mittelmeer bis zur Ostsee. Jeder Baum reagiert anders auf den Klimastress, weiß der Wissenschaftler. Aber alle aktivieren ihre Überlebensstrategie.
Früher fruchteten sie nur alle 7 Jahre, heute alle 3 Jahre oder so, sogar jedes Jahr. Also das ist auch eine Anpassung an einen Blühstress. Was hilft das, wenn ich weiß, ich bin in Bedrängnis, vermehren. In der nächsten Generation wird etwas dabei sein. Die genetische Variabilität, die Anpassungsfähigkeit läuft über die Vererbung, über die nächste Generation.
In den Zeiten des Klimawandels ist es für die deutschen Buchen ein Wettlauf gegen die Zeit. Biologische Reproduktion kontra Trockenheit und steigende Temperaturen.
Das Problem beim Klimawandel, der Klimawandel kommt so schnell. Wir haben gar nicht die Möglichkeit, uns über die Naturfähigung anzupassen. Der Wald wird vielleicht in so arge Bedrängnis kommen, dass wir wissen müssen in Mitteleuropa, haben wir den Plan B, haben wir einen Ökotyp einer Buche, einer Rotbuche, die besser angepasst ist an den Klimawandel.
Forstreuter stapft weiter durch sein Buchenversuchsfeld. Noch sind die Untersuchungen nicht abgeschlossen. Im Frühjahr hat Forstreuter eine weitere Buchentestrunde gestartet. 800 Bäume wurden gepflanzt. Während nun im Grunewald die neuen Kandidaten gegen die Trockenheit kämpfen, können einige größere Exemplare bereits unter Schlossparkbedingungen ihre Widerstandskraft beweisen.
Ich war also letztendlich in einem Schlosspark Marienen in Mecklenburg-Vorpommern. Dort habe ich etwa 10 große Rotbuchen aus ganz Europa hingebracht, welche aus Südschweden, welche vom Ätna, um zu schauen, wie reagieren die dort unter diesem lokalen Klima im Hauptbuchenverbreitungsgebiet hier in Nordostdeutschland.
Es wird andere Baumarten dann geben, die gepflanzt werden. Und die werden einfach das Bild des Parks verändern.
Tim Großmann blickt durch den Bremer Bürgerpark. Er wird die grüne Oase in den nächsten Jahren weitergestalten.
Es wird eben dann nicht mehr so mit Eichen und Buchen nachgepflanzt, sondern da muss man dann eben schauen, welche Laubbäume kommen besser damit zurecht. Und das wird einem das Bild des Parks verändern.
Neue Gehölze neben alten Pflanzen. Das Bild sanft verändern, wo es nicht anders geht. Widerstandsfähigkeit wird da zum Auswahlkriterium. Und das gilt nicht nur für die Klimabeständigkeit.
Ja, und hier sehen Sie halt eine große kahle Fläche auf den ersten Blick. Also Sie sehen hier nachgepflanzte Nadelbäume. Das war also noch bis vor anderthalb, zwei Jahren hier ein ganz dichter Bestand. Und hier sind mittlerweile die ganzen Fichten raus. Sie sehen die Nadelbäume, an die der Borkenkäfer nicht so herangegangen ist. Also hier stehen noch einige Lärchen, Douglasien, auch ein Küstentann. Die sind dann also für uns die Zukunftsbäume, mit denen wir hier weiter arbeiten können. Aber das Thema einheimische Fichte hat sich für uns hier erledigt.
Nach 150 Jahren Parkzeit ist Feierabend für die Fichte. Zumindest im Bremer Bürgerpark. Großmann sucht neue Baumkandidaten aus der alten Zeit.
Und das ist dann in der Tat so ein bisschen lebendiges Laboratorium. Das macht natürlich auch Spaß.
Der Bürgerparkdirektor bleibt stehen. Weit ausladend erhebt sich ein Baum über die grüne Wiese.
Hier vorne zum Beispiel auf der Wiese haben wir eine sehr große alte Zähreiche stehen, die früher sehr selten eigentlich gepflanzt worden ist. Bekannt unter den Fachleuten, aber sie wurde einfach selten gepflanzt. Mittlerweile weiß man, dass die eben auch mit einem wärmeren, trockeneren Klima sehr gut zurechtkommt. Und die ist im Prinzip auch ein sogenannter Zukunftsbaum.
Die Parkarbeit wird aber in Zukunft teurer werden. Mehr wässern, mehr Totholz beseitigen, mehr anpflanzen. All das treibt die Kosten nach oben, bei sinkenden Einnahmen. Das macht dem Parkdirektor Sorgen. Die alljährliche Bürgerpark-Tombola, die sonst einen großen Teil zum Budget beiträgt, musste dieses Jahr Corona-bedingt ausfallen. Auch viele Sponsoren sind in der wirtschaftlichen Krise zurückhaltend.
Im Schnitt haben wir über die letzten Jahrzehnte, kann man sagen, eigentlich immer eine schwarze Null erwirtschaftet. Aber wenn man solch einen Haushalt mit einer schwarzen Null hat, und es werden dann durch Corona auf einmal ein Viertel der Einnahmen in Frage gestellt, dann ist das natürlich schon eine ganz große Herausforderung.
Hier ein Baum, der bei uns gar nicht funktioniert. Eine Nüsser.
Beate Räuber ist auf den letzten Metern ihrer Rundtour in den Gärten der Welt. Nicht jeder Baum kann hier erhalten werden. Rechts auf der Wiese aber steht einer ihrer Favoriten. Für die Gartenarbeit in Zeiten des Klimawandels.
Ein Gehölz, was ich ausgesprochen schön finde und was in südländischen Städten schon ganz oft als Stadtbaum genommen wird, ist der Morus alba. Es gibt ja drei unterschiedliche Maulbeerbäume.
Den chinesischen, den orientalischen und den osteuropäischen. Alle drei Varianten sind wahre Überlebenskünstler.
Der wurde ja früher für die Seidenspinnerraupe genutzt. Das heißt, es wurde auch das Grün immer abgefressen. Aber der hat das große Glück, dass er sich immer wieder selber erschafft, immer wieder nachwächst, selbst abgefressene Rinde überwallt dieser Baum wieder, schiebt immer wieder neue Blätter nach.
Ein Überlebenskünstler für Zeiten des Klimawandels. In Sanssouci eilt Parkdirektor Michael Rode durch den Park. Hier gibt es sogar eine Maulbeerallee. Friedrich der Große wollte einst die Seidenproduktion ankurbeln und ließ 3 Millionen Maulbeerbäume in Preußen pflanzen. Vereinzelte alte Pflanzen finden sich noch heute in den Parkanlagen. Rode stoppt am Franzosenrondell. Die Fontäne sprudelt im großen Wasserbassin. Im letzten Jahr musste sie öfter abgestellt werden, denn die Schlossgärtner zapfen die Havel als Wasserspender an.
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich dachte, dass das kein Problem sei, Wasser zu entnehmen aus Oberflächenwasser, also aus der Havel und dergleichen. Aber das ist offensichtlich sogar in Norddeutschland zum Problem geworden. Oder Nordostdeutschland insbesondere. Und zum ersten Mal gab es eine Verordnung, wo wir das nicht mehr durften. Wir müssen allerdings einschränkend immer mehr die Wasserspiele, die Wasserkünste abstellen. Das sind Fontänen hier und der Geysir, das geht nicht mehr so. Da hat der Vorrang das Gartenkunstwerk. Ne?
Prioritäten setzen. Erst die Pflanzen, dann die Wasserspiele. Unterstützung für die Jungbäume, mehr Mulchen, mehr Wässern. Und den Altbestand aufgeben, wo es nicht anders geht. Das ist die Strategie. Rode zieht an der Pfeife, deutet nach links.
Da stand die große Rotbuche da. Und die werden wir natürlich nicht mehr nachpflanzen, weil die noch aus dieser ersten Phase war.
Der Platz bleibt leer, weil die Lücke an dieser Stelle das Gesamtbild nicht stört. Auf dieser Seite dominiert noch der friderizianische Gartenentwurf, nicht das Landschaftsbild Lennés. Probleme aber bereitet im ganzen Park der Buchsbaum. Die buschige Pflanze, vom Gärtner gerne zu Kegeln und Kugeln geschnitten, wurde in den letzten Jahren fast komplett vom Buchsbaumzünsler dezimiert. Sanssouci ohne Buchsbaum. Schwer vorstellbar. Rode fand einen Ersatz.
Gärtner denken langen Zeitraum. Die können mal in einer gewissen Zeit auch Vaccinium nehmen, die Heidelbeere, oder auch Ilex crenata, die Stechpalme. Sieht so ähnlich aus, hat andere Bodenansprüche, hat andere Schnittverträglichkeit, aber das kann man eine Zeit lang machen. Nur man sollte versuchen, eigentlich dann wieder den Buchs auch weiterzuführen.
Doch längst nicht alle Pflanzen lassen sich ersetzen. Michael Rode bleibt stehen, lugt durch eine Hecke. Dort wachsen einige Jungbäume.
Das war eine lange Forschung, um die richtigen alten Obstsorten wieder zu gewinnen. Die ersten 80 Stück sind gepflanzt. Sie sehen die hier in einer Brusthöhe erstmal, aber die entwickeln sich sehr gut. Das sind Äpfel, Birnen, Pflaumen, Aprikosen. Und da kommt das Synonym, das Schöne mit dem Nützlichen, zum Ausdruck. Ganz deutlich.
Ein Schritt zurück in die Zukunft. Alte Apfelbäume für neue Zeiten. Bewahren, erforschen, restaurieren, notfalls ersetzen. Das alte Landschaftsbild so gut wie möglich erhalten. In Zukunft wird das noch schwieriger werden.
In diesen Gärten zeigt sich das Leben und Vergehen am deutlichsten. Und der Gärtner hat den Beruf der ständigen Sorge. Er muss ständig eingreifen. Deshalb ist das auch kein Job, sondern eine Lebensaufgabe.
Sanssouci? Ohne Sorge wird das hier nicht funktionieren. Das weiß Michael Rode. Ebenso wie seine Kollegen in den anderen historischen Parks und Gärten.
Ließe sich der Bürgerpark nicht in für Morgenserenade geeignete Musik setzen? Etwa unter dem Titel Bürgerparksgefühle oder Bürgerparks Leiden und Freuden? Ich denke mir die Form einer kunstvoll angelegten Symphonie, die ganz leise mit etwas Gejammer beginnt, sich krümmt und windet. Nach und nach wird das dann munterer. Endlich fährt die große Trommel würdevoll in den Lärm ein. Immer rascher, immer gewaltiger. Bum, bum, bum. Jetzt ist der entscheidende Augenblick gekommen. Bei dem andächtigen Zuhörer reift ein großer Entschluss. Er greift mit fester Hand in die Tasche, langt einen, lieber einige, bedruckte Papierstreifen hervor und dem Bürgerpark ist geholfen.
Hitzeschaden am Landschaftsbild, historische Parks und der Klimawandel. Das war ein Feature von Ernst Ludwig von Aster. Redaktion hatte Constanze Lehmann, Regie Clarisse Cossin und an der Technik saß Jan Fraune. Es sprachen Joachim Schönfeld und Gilles Chevalier.